Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz – Junge Stimmen – inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz. Audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt. Innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. Heute habe ich einen ganz wunderbaren Musiker zu Gast, Olli Bott. Olli Bott ist Vibraphonist. Er ist ein guter Freund von mir, er ist mein Duopartner und er ist auch ein leidenschaftlicher Pädagoge für seine Lieblingsdisziplin, nämlich das Improvisieren. Er hat mehrfach Auszeichnungen erhalten, wie den NDR Musikpreis, den Wayne Shorter Award und noch eine ganze Liste könnte ich hier noch anhängen. Er studierte am Berklee College of Music in Boston bei Gary Burton und heute ist er seit vielen Jahren freischaffender Musiker in Berlin und wir sprechen über viele Themen rund um das Thema Improvisieren. Also wie Improvisation zum Beispiel eine Superpower sein kann für das eigene Leben und was für stille Helden manchmal Instrumentallehrer sein können und wirkliche Wegbereiter sind für musikalische Biografien. Und ich stelle Olli die Frage, ob Improvisieren eigentlich etwas ist, was man einfach als Talent geschenkt bekommt oder ob man das eigentlich erwerben kann, ob man das üben kann. Und dazu gibt Olli sehr praktische Tipps und Antworten. Also hör dir die Folge auf jeden Fall an. Ich bin sicher, du kannst davon was für dich selber als Musiker und als Musikerin mitnehmen und auch für deinen Chor Inspiration bekommen. Und bevor es jetzt gleich losgeht, noch einmal die Erinnerung, dass der nächste Expert-Call in 2 Wochen am 18. September um 19 Uhr stattfindet. Und wenn du noch nicht auf der Liste stehst, dann trag dich doch direkt ein. Den Link findest du in den Shownotes. Das ist ein kostenloses Format, wo du deine Fragen stellen kannst an Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendchorszene und damit die Brücke schaffst von dem Impuls zur Umsetzung in deine pädagogische Praxis. Also ich freue mich, wenn du dabei sein willst. Und jetzt geht's erstmal los mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Interview. Olli, ich freue mich total, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und das Schöne ist ja, dass die Hörerinnen und Hörer dich schon richtig gut kennen, ohne dass sie es wissen, denn sie hören ja jedes Mal deine Musik. Denn du hast ja den Jingle komponiert für meinen Podcast und du bist immer zu hören mit der ganzen Musik, die da zwischendrin eingespielt wird. Und deswegen bist du schon allen vertraut mit der Sprache der Musik, wie du die erzählst. Und jetzt freue ich mich, dass du hier mit deiner Stimme zu hören bist, mit der anderen Stimme und ein bisschen was erzählst über dich. Und das Herzensthema von dir ist ja das Thema Improvisation. Und deswegen wollen wir darüber heute ganz besonders sprechen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, was begeistert dich an der Improvisation?
Mich begeistert daran, dass ich mich in einen Raum begebe, von dem ich selber noch nicht weiß, wie er aussehen wird, und ihn dann spontan gestalten kann, was das Improvisieren selbst angeht. Und noch mehr begeistert mich, das dann gemeinsam zu machen, mit anderen zusammen zu improvisieren, dann also auch zu reagieren und gemeinsam sich auf so eine Reise zu begeben, wo man ein Stück komponiert, gemeinsam im Jetzt, aber noch gar nicht weiß, wie das Stück aussehen wird. Und danach, nachdem man das dann so gespielt hat und es dann irgendwann fertig ist, so zurückguckt und denkt, wow, toll. Das finde ich einfach so ein wundervolles Art von des Musizierens, das ich sehr liebe.
Und würdest du sagen, dass dieser Improvisationskünstler in dir, dass der dir auch ein Ratgeber ist oder eine Superpower ist, die du auch hast in anderen Lebensbereichen? Oder würdest du sagen, dass eine hat eigentlich nichts mit dem anderen zu tun?
Auf jeden Fall sehr. Also ich denke, das haben wir alle auch schon unsere Erfahrungen gemacht. Ne? Wenn wir feste Muster sind total wichtig, sind Grundstrukturen, sind großartig. Aber die gibt's ja auch in der Improvisation. Das sind auch alles feste Grundstrukturen, die da drunter stehen, mit denen man dann aber frei spielt. Und das in der Musik zu tun, inspiriert total auch fürs Leben. auf feste Strukturen vielleicht auch zu suchen, sie auch selber aufzubauen, aber sie auch irgendwie immer ein bisschen spielerisch anzugehen und auch ein bisschen immer wieder in dieses Vertrauen, eben ja, ich weiß nicht, wie dieser Raum jetzt aussieht, aber ich gestalte ihn jetzt einfach mal und ich verlasse mich drauf, da wird was Schönes bei rauskommen und vielleicht auch mal nicht so was Schönes, aber ist auch nicht schlimm. Zumindest ich verlasse mich drauf, dass mir da nichts passiert und dass ich diesen Weg jetzt einfach genießen kann.
Also wir haben ja vorhin drüber geredet, dass du schon seit vielen Jahren, eigentlich dein Leben lang selbstständig als Musiker tätig bist. Und da stelle ich mir eben auch vor, dass das ja auch bedeutet, sich selbst Strukturen zu erschaffen und gleichzeitig darin sehr frei und flexibel umgehen zu können. Also eigentlich ist das vielleicht auch tatsächlich ein Sinnbild für die musikalische Improvisation, oder was denkst du?
Auf jeden Fall. Und ich mache das ja auch, weil es total zu mir passt. Und das ist sowohl im Organisatorischen als auch dann in dem, was ich auf der Bühne mache oder was ich in den Probenräumen mache oder in meinem Unterricht mache. Das passt alles zusammen, auf jeden Fall, ja.
In diesem Podcast geht es ja natürlich um musikalische Bildung. Und deswegen interessiert mich jetzt natürlich ganz besonders, wie hast du Musik gelernt? Und wie kam es, dass dich die Improvisation so gepackt hat?
Es ging bei mir tatsächlich mit der Improvisation los. Bei uns stand ein Klavier, eigentlich im Zimmer meiner Schwester. Aber das hat mich nicht so sehr gestört, dass es im falschen Zimmer steht. Und ich bin da einfach ran und habe immer schon improvisiert. Das war immer einfach ein ganz natürliches Ding für mich und habe ich immer sehr genossen. Und dann habe ich mich ins Schlagwerk erst einmal verliebt und habe Schlagzeug gelernt, ganz normal an der Musikschule. Hatte einen ganz wundervollen Schlagzeuglehrer, der mich dann schnell ans Vibraphon und Xylophon gestellt hat, weil er gemerkt hat, dass mein eigentliches Talent doch auch sehr im Melodischen und Harmonischen liegt und dass ich da so ganz aufgehe. Und dann habe ich mich entschieden, das nicht klassisch zu studieren, sondern dass ich das innerhalb eines Jazzstudiums studieren möchte, weil ich eben dieses Improvisieren unbedingt als ganz großen Teil auch in meinem Studium haben wollte. War irgendwie klar, es macht keinen Sinn. Ich bin kein klassischer Schlagwerkmusiker in dem Sinne, auch wenn ich es liebe, Klassik zu spielen. Dann habe ich in Amerika Jazz studiert, und hatte wundervolle Lehrer, wundervolle Improvisationslehrer, auch eben nicht nur am Vibraphon, sondern auch andere, die selber andere Instrumente spielen und einfach Improvisation für alle Instrumente angeboten haben. Und dieses Thema hat mich total fasziniert im Studium als Student, überhaupt das dann so zu lernen, auch mit so einem offenen Approach, auch unabhängig vom Instrument. Waren ganz große Meister der Improvisation, die ganz tolle Konzepte eben auch hatten, was mich sowieso dazu gebracht hat, dass ich die Improvisation viel besser in den Griff bekam, auch dass ich wirklich wusste, wie übe ich denn improvisieren, dass meine freien Geschichten immer besser werden. Das sind ja diese festen Grundstrukturen, die da drunter stehen und die man richtig schön üben kann, muss sogar, wenn man möchte, um dann die Geschichten immer besser werden zu lassen. Und dann natürlich diese Konzepte, die ich da kennengelernt habe, habe ich dann auch selbst in meinem Unterricht sofort angewendet. Das hat sich so ergeben, dass vor fast 30 Jahren kam irgendwie mal eine Pianistin auf mich zu und hat gefragt, ja, Mensch, du machst das so super mit der Improvisation, ich bin hier nur Klassikerin, ich weiß nicht, wie ich improvisieren soll, kannst du mir nicht mal ein bisschen helfen? Und das war ein toller Moment, weil da habe ich dann so das erste Mal dann so meinen Unterricht da so quasi ausprobiert und habe gemerkt, wie toll diese Konzepte auch bei den klassischen Musikern funktionieren. Ich habe sie ja eigentlich bis jetzt immer nur im Jazz-Zusammenhang irgendwie kennengelernt und dass das sofort ein Schlüsselerlebnis war für diese Pianistin und dass sie sofort ganz viel damit anfangen konnte und ganz schnell ins Improvisieren kam und gemerkt hat, ah, okay, es ist gar nicht so schwer zum einen, ich kann da auch was, aber zum anderen aber, ich weiß auch genau, wie ich das jetzt übe, um besser zu werden. Ich habe genau meine Werkzeuge und daraus hat sich dann eben entwickelt, dass ich Improvisation auch unterrichte seitdem und mit großer Leidenschaft eben sowohl für Laienmusiker als auch für Profis und denen helfe, ins Improvisieren reinzukommen und zwar ja, alle Instrumente und auch Sänger und Sängerinnen.
Du bist ja auch ein leidenschaftlicher Pädagoge und Vermittler von Improvisation, deswegen schwingen wir da so ein bisschen in so einer gemeinsamen Leidenschaft, in diesem Vermitteln von Kompetenzen. Aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz einen Blick zurückwerfen, weil ich das natürlich total spannend finde. Kannst du dich erinnern, wie dieser Impuls kam, dich an das Klavier zu setzen und einfach zu gucken, welche Klänge daraus kamen? Hat jemand anders in deinem Haus Klavier gespielt? War da viel Musik um dich rum? Oder was war diese Begegnung, dass dich dieses Instrument dann so angezogen hat? Das würde mich interessieren.
Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht so richtig beantworten kann. Gab es das nicht so wirklich in unserem Haus. Zwar hat meine Mutter ein bisschen Klavier gespielt, aber das war sehr wenig. Meine Schwester hat schon immer wieder Klavier irgendwie gespielt, aber war da eigentlich nicht sehr motiviert. Also da waren jetzt nicht irgendwie so Vorbilder, wo ich dann einfach gesagt, oh, das probiere ich auch mal aus. Sondern es war, glaube ich, das Instrument an sich, dass man sich da so, Klavier ist ja so wundervoll, man muss ja nicht viel können und schon gleich kommt ein schöner Klang. Also wenn man da einfach mal so einen Ton runterdrückt, kommt ja schon mal was. Das ist ein sehr wundervolles Instrument und mich hat auch, ja, diese Tastatur und die Übersichtlichkeit als Kind. Aber ich meine, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so richtig dran erinnern. Ich war da 4 oder so. Es hat mich nur sofort fasziniert und sowieso in der Familie haben viele sich oft gefragt, wieso ist der eigentlich Musiker geworden? Wo hat denn der das her? Weil es gab eigentlich nicht Musiker jetzt bei uns in der Familie. Das habe ich das wohl irgendwie einfach so in mir drin gehabt, diese Faszination.
Ja, das finde ich super spannend, weil jetzt in klassischen Kontexten, wo ich ja dann so ein bisschen mehr noch zu Hause bin, da ist es ja mal so, dass es dann auch ein Elternhaus gibt, was es sehr fördert und zum Üben anhält und zum Unterricht hinfährt und die guten Lehrer raussucht und so weiter. Und darüber so eine musikalische Förderung passiert, die dann eben in bestimmten Fällen dann auch zu einem professionellen Musikstudium führt. Und so war das dann in deinem Elternhaus eigentlich nicht, dass da ein Elternteil gesagt hat, also Instrument gehört auf jeden Fall mit dazu und hast du auch schon geübt und jetzt mach das doch nochmal. Wie war die Unterstützung? Also, weil das hat ja für mich immer so ein bisschen den Haken, dass musikalische Bildung oft doch was Elitäres hat, weil diese Kompetenzen erwirbst du halt nicht nur, indem du alle 2 Wochen das mal tust, sondern du musst halt regelmäßig, egal wie viel Talent du hast, du musst trotzdem das jeden Tag irgendwie möglichst üben. Und das geschieht selten so ganz natürlich aus sich heraus bei Kindern, sondern es ist doch immer günstig, wenn es da so einen gewissen Rahmen gibt, der unterstützend drumherum gehalten wird. Und wie war das in deinem Elternhaus? Kannst du dich da erinnern?
Auf jeden Fall, es wurde auf jeden Fall sehr unterstützt. Das ist es nicht. Also es wurde nur nicht vorgelebt, das oder sehr wenig. Aber meine Eltern hatten uns immer so früh wie möglich auf alle Musikschulkonzerte, die es da im Dorf bei uns gab, im Taunus, mitgeschleppt. Und denen war irgendwie, die haben uns immer gefragt, wenn euch irgendein Instrument fasziniert, dann probieren wir das einfach mal aus. Also das wollten die schon, haben da auch sehr viel Energie reingesteckt, dass wir irgendwie eine Faszination für ein Instrument bekommen. Das war denen schon wichtig. Und dann hat sich eben meine Schwester fürs Klavier entschieden und ich weiß noch, dass ich immer in diesen Musikschulkonzerten saß und sobald da ein Schlagzeuger oder eine Schlagzeugerin kam, war ich völlig fixiert auf dieses Instrument. Ich glaube, dass ich vor allen Dingen sehr fasziniert war von der Hi-Hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das sind so 2 Becken, die aufeinander mit dem Fuß geschlagen werden. Und das von Weitem sieht es fast so aus, als würde das automatisch gehen. Und das hat mich als kleiner Junge total fasziniert. Das wollte ich wissen, was das ist. Aber nicht nur. Und dann kam ich eben zum Schlagzeugunterricht und habe da einen wundervollen Lehrer, Detlef Biedermann, kennengelernt. Einfach in einer kleinen Musikschule. Da war nichts Elitäres in dem Dorf. Also wir waren da so dann auch 5, 6 Jungs, die so in einem Schlagzeugensemble dann auch so über die ganze Jugend mit ihm tätig waren. Und 5 von den 6 sind Profimusiker geworden. Also das war auch sehr besonders. Alle aus diesem Dorf. Also da war schon was Besonderes in dem Detlef.
Ja, aber das ist ja eine tolle Geschichte. Das zeigt ja wieder, dass die Menschen so wichtig sind, diese Arbeit, die wir halt tun, auch mit Kindern und Jugendlichen, dass es immer an den Persönlichkeiten hängt, an diesen Pädagogen-Persönlichkeiten, die dann Türen öffnen. Das ist ja ganz, ganz toll.
Absolut, Detlef, der hat mir das vorgelebt. Der hat mir vorgelebt, auch dieses Musiker zu sein und ein bisschen zu improvisieren, hat er auch immer gemacht. Und auch wir waren da auch in der Familie willkommen. Wir saßen dann morgens erstmal zum Frühstück bei denen. Seine Frau Hilde ist Geigerin und haben das so kennengelernt, so den Musikerhaushalt. Und das war eine große Inspiration. Und eben ja, er hat mich ans Vibraphon gestellt. Also er hat das Gefühl gehabt, da ist was Besonderes. Das war seine Entscheidung. Ohne ihn hätte ich das Instrument nie so kennengelernt und jetzt bin ich Vibraphonist geworden. Also das ist natürlich, es ist grundlegend wichtig und er wurde dafür nicht berühmt, er ist nicht bekannt in dem Sinne, er hat dafür nicht große Lorbeeren bekommen, außer dass er gemerkt hat, dass seine Arbeit fruchtet und das hat ihn glücklich gemacht und er brauchte dann kein Bundesverdienstkreuz für Musikunterricht.
Voll die schöne Geschichte, ganz, ganz toll. Du hast ja erzählt von diesem Ensemble, also dass das etwas war, was dich ja auch sehr geprägt hat auf eine Art musikalisch, oder habe ich das richtig verstanden, dieses Schlagzeugensemble, dass du da eben über Jahre mit anderen auch zusammen Musik gemacht hast, weil Schlagzeug alleine ist ja auch so ein bisschen tristes Instrument, stelle ich mir jetzt mal so vor. Wie war dein Kontext in deiner Kindheit und Jugend des gemeinsamen Musizierens mit anderen? Weil du ja auch sagst, dass das ein Teil ist, der dich besonders erfüllt.
Genau, das war einfach so ein eingeschworenes Team von diesen sechs Schlagwerkern, die da sich irgendwie mit Steve Reich und anderen so Schlagzeugkompositionen rumgeschlagen haben und aber mega viel Spaß hatten wir immer dabei. Und das war natürlich die Inspiration schlechthin. Also da irgendwie mit ich habe immer schlecht geübt, was das Schlagzeug angeht irgendwie, aber ich habe immer großartig geübt, was diese Stücke angeht. Also da war eine ganz andere natürliche Motivation dahinter. Für das andere musste ich mich richtig, ich muss nochmal die blöde Mühle-Übungen auf der Snare-Drum machen irgendwie. Es hat mich einfach nicht wirklich fasziniert. Aber dann eben ja, die Stücke hinzubekommen, dass man gemeinsam dann was gestaltet, fand ich immer ganz wundervoll. Und daraus hat sich dann auch über die Kontakte, haben sich dann auch noch eine Jazzband entwickelt, noch eine Rockband und so weiter. Also dass dieses gemeinsame Musizieren, das ist Inspiration, um wirklich weiterzugehen für mich.
Erinnerst du dich, was deine erste Begegnung war mit dem Genre Jazz? Weil das ist ja doch auch eine besondere Musik, die jetzt nicht unbedingt Kindern erstmal so ad hoc sofort zugänglich ist.
Mein Zugang zum Jazz kam tatsächlich sehr spät. Bei uns in der Familie gab es das gar nicht. Ich habe dann eben auch wieder über diese Musikschule, dass ich eben so gerne immer in Ensemble gespielt habe. Dann irgendwann wurde der Leiter des Jazz-Ensembles irgendwie aufmerksam und hat gesagt, da ist so einer, der spielt ein bisschen Schlagzeug, aber dann vielleicht auch noch Vibraphon, soll er doch mal hier rüberkommen. Das war Ralf Schmidt, auch eine ganz wichtige Figur. Und so bin ich in die Jazz-Ensembles gekommen und da habe ich halt dann gemerkt, oh wow, hier kann ich diese tolle Improvisationssache so richtig ausleben und habe mich eigentlich darüber in den Jazz verliebt. Aber ich hatte mit Jazz erstmal gar nicht viel zu tun. Es war mir auch erstmal relativ fremde Musik. Ich fand es einfach nur faszinierend, dass man da stundenlang improvisieren darf und dass das alle sogar toll finden. Und man nur ganz kurz mal so ein Thema spielen muss und dann darf man schon seinen eigenen Shit machen. Fand ich irgendwie mega faszinierend halt. Ne? Und insofern bin ich da jetzt nicht so, ich bin gar nicht mit Jazz aufgewachsen und ich bin auch kein echter Jazzmusiker, ganz bestimmt nicht, sondern diese Idee des Jazz, darin kann ich mit meiner Musik so richtig leben, aber ein klassischer Jazz-Vibraphonist bin ich nicht.
Na, du bist so ein Grenzgänger, du lotest alle verschiedenen Stile aus, das ist ja auch das Spannende, finde ich immer. Also viele Menschen, viele Musikerinnen und Musiker, die aus dem klassischen Kontext kommen, verbinden ja mit dem Thema Improvisation das Gefühl von Angst. Kennst du das aus irgendwelchen Kontexten von dir selbst oder war das immer angstfrei?
Das war fast immer angstfrei. Natürlich gab es dann irgendwelche spannenden Momente, wo es um irgendwas ging, um eine Aufnahmeprüfung oder irgendwas, wo ich irgendwas abliefern musste. Ja, dann kamen auch mal Ängste dazu. Aber nein, das nicht das Machen an sich. Das war eben dadurch, ja, weil es mir so natürlich, es war halt immer ein Teil von mir. Deswegen hatte ich diesen Luxus, dass ich da gar nicht mit konfrontiert wurde. Aber mich fasziniert genau dieses Thema. Wie kann ich diese Ängste nehmen? Und das ist ein ganz großer Teil, warum ich den Improvisationsunterricht so toll finde. Nicht nur, klar, um Musik und ja, jetzt improvisieren wir, wie schön, sondern dass ich eben merke, da kommen wundervolle Musiker aus den klassischen Orchestern hier auch in Berlin, die spielen so traumhaft ihre Instrumente und dann kommen sie mit sowas an, wo ich denke, wieso hast du Angst, irgendwie mal zwei Noten ohne Noten zu, also mit ohne Noten vor dir zu spielen? Das kann doch nicht sein. Und denen dann diese Angst zumindest teilweise nehmen zu dürfen, ist etwas ganz Wundervolles, was ich sehr liebe zu tun.
Ja, ich würde sagen, das ist eine wunderschöne Überleitung zu der Frage, wie du eigentlich das Thema Improvisation vermittelst. Denn ich glaube, viele haben so eine Vorstellung eben, entweder man kann es oder man kann es halt nicht. Und man wird quasi mit dieser Kompetenz oder diesem Talent geboren. Das ist quasi ein Talent. Und wenn ich das jetzt nicht kann, dann fehlt mir dieses Talent. Und du sagst ja eigentlich, das ist auch etwas, was man wie eine Sprache eben lernt, übers Tun, übers Experimentieren, übers Tun mit anderen. Und wie ist da dein Weg? Was machst du mit den Menschen?
Ich glaube, das einfachste Bild ist, wenn man so eine musikalische Improvisation wie eine spontan erzählte und auch erfundene Geschichte sieht. Dass dann diese Geschichte nicht nur interessant ist, sondern auch überzeugend erzählt wird und dass es total spannend ist, jetzt dieser Geschichte zu lauschen. Da gehören ganz, ganz viele Parameter, die das bewirken, dass die Geschichte spontan erzählt, ganz überzeugend dem Publikum dargeboten wird. Und die Idee, wie man Improvisation oder diese spontane Geschichten erzählen dann lehrt, ist jeden einzelnen dieser Parameter zu verstehen und üben kann man immer nur einen Parameter. Das heißt, man kann natürlich nicht, ach, jetzt üben wir halt improvisieren das ganze Paket und dann wird das schon. Das ist immer sofort eine Überforderung, sondern man fokussiert sich auf ein klitzekleines Detail, was aber dazugehört, dass die Geschichte mega spannend ist und total schön erzählt ist. Und übt dann nur dieses eine Detail. Und wenn man wenn diese Übung gut klappt, ist man total zufrieden und hat man alles perfekt gemacht. Wenn dabei gleichzeitig andere Sachen schiefgehen, macht das alles gar nichts. Also man versucht immer im Fokus auf eine ganz klare, spezifische Aufgabe zu sein und nur von einer einzigen Sache. Und dadurch ist man dann, es geht diese Überforderung weg, dass eben zu viel ist, was man auf einmal irgendwie im Griff haben muss, um einfach so mal zu improvisieren, wenn man es eben nicht damit aufgewachsen ist. Lernt langsam Schritt für Schritt mit allen diesen einzelnen Parametern, dass es besser wird, interessanter wird, spannender wird, lebendiger wird. Und wenn man dann auch noch den Fleiß mitbringt, das tatsächlich regelmäßig zu üben, sackt das dann so eine Lage tiefer irgendwann ins Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein schafft dann am Ende wiederum, all diese Parameter, die man einzeln geübt hat, einfach gleichzeitig abzurufen, was man bewusst überhaupt nicht machen kann. Ist völlig unmöglich. Bewusst denkt man immer nur an eine Sache, aber gleichzeitig tut das Unterbewusstsein 50 Sachen gleichzeitig, variiert das und gestaltet das spannend. Aber das trainiere ich eben, indem ich diese 50 Sachen einzeln ganz gewissenhaft geübt habe. Also das ist quasi so ein bisschen so das Bild, wie man da rangeht.
Also nun, da kommt mir natürlich sofort die Querverbindung zur Music Learning Theory, weil da, genau, lässt sich alles rückverbinden. Ich will da gar nicht total ins Detail gehen, aber die Improvisation gehört ja eigentlich in das schlussfolgende Lernen und trotzdem geht es immer wieder um das Strukturprinzipien erfassen, die verinnerlichen, mit denen wie so unterm Brennglas zu arbeiten und dann passiert diese Rückverbindung in dem Musizierprozess, wo wir alles das wieder gehen lassen und gleichzeitig aber mit einem tieferen Verstehen und mehr Kompetenzen eine andere Art von Musik gestalten können, als wir es davor konnten. Das ist so dieses Whole Part Whole. Da sind wir gerade wieder zurück. Ja, das ist genau, deswegen ganz, ganz toll. Und was würdest du sagen, wenn jemand sagt, okay, ich habe gar keine Improvisationserfahrung, das ist bei mir eigentlich Angst besetzt, aber ich will mich da mal ranwagen. Gibt es erstens vielleicht eine Übung, die du konkret erzählen kannst, womit man starten könnte? Und was würdest du sagen, was ist so das Minimalpaket, was man aufbringen sollte an Zeit, damit man sich mit dem Thema vertraut machen kann?
Genau, das Minimalpaket an Zeit, ich glaube, so individuell für jeden, das ist in meiner Erfahrung einfach, ich bastel immer Übungsprogramme für jeden von meinen Schülern und Schülerinnen. Und dann normalerweise sind diese Übungsprogramme zwischen 10 und 15 Minuten lang. Und es sind also eher eine kleine Portion, die aber dann, und da bin ich halt dann, versuche ich immer wieder zu inspirieren, und das wiederhole ich einfach fast in jeder Stunde, bitte versuche es täglich zu machen. Und weil dann passiert es. Es passiert halt nicht, nachdem man es verstanden hat und es einmal richtig gemacht hat, sondern man muss es einfach 100-mal richtig machen und tief genießen, damit es ins Unterbewusstsein sackt. Und erst dann passiert etwas, wenn man dann einfach so erzählt und auf einmal merkt, huch, ich mache ja gerade das, was ich dauernd geübt habe. Es kommt ja einfach so, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Dann weiß man, endlich, da ist die Übung angekommen. Und dafür braucht sie Konstanz, aber eben auch nur kleine Portionen. Weil wir wollen sehr konzentriert arbeiten in diesem Moment, sehr fokussiert arbeiten. Und so lange halten wir nicht den Fokus. 10 Minuten, 15 Minuten reichen völlig aus, um ganz toll voranzukommen mit Improvisation. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, wenn wir jetzt über Chor sprechen oder ihr wollt das vielleicht irgendwie einbauen in euer Übeprogramm. Dann ist es sogar noch weniger. Dann würde ich sagen, macht einfach eine kleine Übung, macht sie halt jedes Mal. Und wenn das nur 2-3 Minuten sind, ist das überhaupt nicht schlimm. Ihr etabliert da dann bei den Kindern und Jugendlichen, dass Improvisieren eben auch normal ist und dazugehört. Und das ist sehr wertvoll, weil es meiner Meinung nach genauso ein Basisthema ist, wie eine Tonleiter mal zu singen oder ein bisschen Stimmbildung, etwas an einem Ton mal zu arbeiten, etc. Und ja, ich würde gerne Beispiele geben. Eigentlich konkret möchte ich euch sehr gerne 3 Übungen heute mitgeben. Und ja, wäre ein großer Wunsch von mir, dass ihr die macht und dass ihr die mal ein bisschen wachsen lasst. Es eignet sich immer am besten dazu, wenn man vielleicht am Klavier oder so einfach einen Akkord vorgibt, über den man dann mal kurz eine Tonleiter zusammen erst einmal nach oben und nach unten singt, einfach um irgendwie so diesen Tonraum so ein bisschen abzustecken. Und dann gibt es eine erste Improvisationsübung, mit der fange ich auch meistens an. Das ist oft wirklich so ein Schlüssel, um erst einmal reinzukommen, bei der es nur um die Pausen geht. Also gar nicht darum, was man jetzt spielt, sondern die Aufgabe ist dann eben mit diesem Tonraum, den man ja gerade irgendwie einmal gesungen hat, dann irgendwas zu singen. Es kann auch nur ein Ton sein oder mehreres, total egal, ist auch egal welche. Aber die Aufgabe ist, dass man etwas singt, dann innehält, Luft holt und nochmal etwas singt und fertig. Man ist eine reine Pausenübung, damit wir ja lernen, was eine Pause ist. Auch wirklich dieses Innehalten ist wichtig, kurz warten, nicht nur gut, ich muss Luft holen, also mache ich halt mal schnell eine Pause, sondern auch wirklich so ein bewusstes Erleben der Pause. Das ist eine erste Improvisationsübung. Und eine zweite Übung ist dann eine kleine Dynamikübung. Da ist dann eine Aufgabe, nachdem man diese Tonleiter ein bisschen gesungen hat, jetzt etwas Leises zu singen. Und dann eben ein paar Töne oder auch nur einen Ton zu singen, aber er muss leise sein. Dabei ist egal, welche Töne es sind, ist auch egal, wenn auch ein Falscher jetzt dabei ist, der eigentlich in den Tonraum gar nicht gehört. Wenn es leise war, ist die Übung perfekt ausgeführt. Wenn es nicht leise war, sagt man, guck mal, geht das nicht noch leiser? Probier doch nochmal. Der Nächste bekommt vielleicht die Aufgabe, sing mal was Lautes. Und der oder die Nächste dann jetzt mal von leise nach laut, so genau, übt man einzelne dynamische Parameter, indem man eine klare Aufgabe gibt, und dann machen die das einfach und merken gar nicht, dass sie improvisieren, dass sie ja gerade über die Töne gar nicht nachdenken, weil sie sind im Fokus auf diese eine Aufgabe, die ich gestellt habe. Und ich gebe noch eine dritte Übung mit, dann habe ich es. Das wäre, die Phrasenlänge mal zu variieren. Wieder, ihr habt die Tonleiter, geht hier ein bisschen rauf und runter und dann gebt ihr die Aufgabe, jetzt nur eine ganz kurze Phrase zu singen. Nur ein paar Töne, wie so ein Fetzen. Und dann gibt ihr die Aufgabe, jetzt so einen kleinen Bogen zu singen, ein paar mehr Noten. Und dann gibt ihr mal die Aufgabe, richtig tief einzuatmen und dann eine Phrase zu singen, die so lange ist, wie viel Luft man eben hat. Und eine richtig lange Phrase zu singen. Das sind solche Übungen, wo man eben einzelne Parameter trainiert und im besten Fall, eben was ich gerade schon gesagt habe, merkt man gar nicht, dass man ja gerade improvisiert und dass man gar nicht über die Töne nachdenkt, kommt dadurch ins Improvisieren. Also das ist oft der Schlüssel, erst mit Übungen anzufangen, wo es gar nicht um Tonmaterial geht, um irgendwie welchen Ton singe ich. Das ist auch irgendwann mal interessant, aber das sind andere Parameter. Es gibt ja ein paar mehr Übungen, die kommen dann eher auf Nummer 40 oder so. Die ersten Übungen sind solche Übungen, wo man eher über das, wie singe ich den Ton, rangeht. Oder eben vor allen Dingen erst einmal über die Pause. Pausen erleben, Stille erleben. Das kann man nicht genug machen, um dann toll ins Improvisieren zu kommen.
Ja, also ich kann nur berichten, dass diese Übungen sehr, sehr effektiv sind und ich die sehr allen wärmstens empfehlen kann. Und also wie wir schon geredet haben, du unterrichtest ja Improvisation für alle Instrumente und für alle Levels an Vorerfahrungen. Und das heißt, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie man sich auch mit dir verbinden kann, wenn man vielleicht sagt, ich würde mich auch mal gern mehr mit Improvisation beschäftigen, dann gibst du ja nicht nur in Berlin Unterricht, sondern auch hast du viel Erfahrung, online zu unterrichten. Also eigentlich alle, die sich damit beschäftigen wollen, mit ihrem Instrument oder auch mit dem Instrument Stimme, die können sich eigentlich mit dir in Verbindung setzen. Und wie kann man dich finden?
Das ist ganz einfach. Ihr seid alle sehr willkommen. Auf meiner Webseite könnt ihr mich direkt kontaktieren.
Super. Und der Link steht natürlich in den Shownotes. Das ist ja klar. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir einen kleinen Abschluss machen, in dem Olli einfach ein bisschen Musik für euch improvisiert und wir diese Folge mit Improvisation und mit Musik ausklingen lassen wollen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Und dann in diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun und
Olli.
Tschüss.
GNO, was ist GNO? Gudrun und Olli? GNO, ja genau.
Tschüss.